Ja, schönen guten Abend. Schön, dass ihr da seid und dass wir heute gemeinsam einfach diese Bibelstunde halten können. Schön, dass ihr die hier seid, aber auch die über einen Livestream zugeschaltet sind. Schön, dass wir diese Zeit haben, einfach ins Wort Gottes einzusteigen. Bevor wir das machen, bete ich einfach, wir können dazu aufstehen, die wir hier im Saal sind. Herr Jesus, wir danken dir einfach, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass wir drin lesen können, dass wir es in unserer Sprache haben, Herr, dass wir es betrachten dürfen, Herr. Und wir möchten dich bitten, dass du uns jetzt diese Zeit segnest, dass du uns dein Wort auftust, Herr, dass du zu uns, jeden Einzelnen einfach auch sprichst, was du da zu sagen hast, Herr. Wir wissen, dass dein Wort einfach aktuell ist, dass es uns auch anspricht, Herr, uns herausfordert. Und so wollen wir einfach diese Zeit einfach in deine Hände legen und möchten von dir alles erwarten. Danke, dass du mitten unter uns bist. Amen. Ja, wir wollen natürlich jetzt weitermachen in 2. Samuel. Wir sind ja in Kapitel 19, Vers 41 stehen geblieben, letztes Mal. Und ich weiß nicht, wer von euch sich noch daran erinnert, aber es war eine sehr schwere Zeit für den König David. Und es war eine Zeit, wo sein eigener Sohn rebelliert hat und das Königtum haben wollte. Und David auch nicht selber wusste, wird er das überleben, wird er noch zurückkommen jemals, wie wird der Ausgang sein. Und dann haben wir auch gesehen von dem Kampf, den es dann gab zwischen Davids Männern und Absaloms Männern. Und dieser Kampf endete mit dem Tod von Absalom. Und diese Verse, die wir jetzt betrachten, die schließen sich schon ziemlich bald dann danach an, als David schon wieder unterwegs ist nach Jerusalem, er über den Jordan gekommen ist. Das haben wir letztes Mal betrachtet und auf dem Weg oder in Richtung Jerusalem ist. Und wir haben heute sozusagen das Thema wieder die Wiederherstellung des Königtums Davids. Und dazu möchten wir uns einfach mal ein paar Verse lesen und wir fangen mit den Versen 42 bis 44 aus Kapitel 19 an. 2. Samuel 19, 42 bis 44. Da kamen die Männer von Israel zum König und beschwerten sich: Weshalb haben unsere Brüder, die Männer von Juda, dich gestohlen? Sagten sie. Warum durften sie den König und seine Familie und all seine Leute über den Jordan führen? Die Männer Judas erwiderten den Männern Israel, weil uns der König näher steht. Warum regt ihr euch darüber auf? Habt ihr etwa ein Stück vom König gegessen? Haben wir etwa ein Stück vom König gegessen oder hat er uns irgendein Geschenk gemacht? Aber die Männer von Israel erwiderten, wir haben 10 Anteile am König und auch an David. Haben wir einen größeren Anteil als ihr? Warum habt ihr uns übergangen? Haben wir nicht zuerst daran gedacht, den König zurückzuholen? Da wurde das Reden der Männer von Juda noch härter als das der Israeliten. Also das ist hier nicht so eine kleine brüderliche Auseinandersetzung, sondern hier der Vers 44 sagte schon, das ist ein sehr heftiges Gespräch. Es wird heftig, es wird hart, ja, es ist eine scharfe Rede, sagt eine andere Übersetzung auch. Ja, und zwar gibt es dort ein Problem. Ja, die Israeliten, also die 10 Stämme, die also nicht Juda sind und nicht Benjamin, die haben einen Vorwurf. Die kommen und jetzt ist David, er war ja über den Jordan gewesen und jetzt ist er schon wieder zurückgekommen in das Land, was Israel auch ist. Und da haben die Judäer, also seine Stammesleute sozusagen von Juda ihn rübergebracht. Hier sehen wir einfach, dass der Auslöser des Streites ist, dass die 10 Stämme, also Israel, sagen wir mal, fühlen sich übergangen. Das sagen sie auch. Ja, warum habt ihr uns übergangen, heißt es in 44 in der neuen evangelistischen Übersetzung. Ja, und hier sehen wir einfach, wenn wir darüber nachdenken, wieso ihr könnt doch jetzt die nächste Strecke mitgehen. Jetzt waren wir schon eine Strecke unterwegs. Aber wenn wir verstehen, dieses Geleiten, das ist ja etwas ganz Besonderes. Wenn man einen König geleitet, ja, dann heißt es einfach, dadurch zeigt man an, einfach, dass man die Herrschaft anerkennt, dass man die Gefolgschaft von ihm annimmt und dass man eine Ergebenheit zu ihm zeigt. Ja. Und das hat schon eine starke Auswirkung. Und wir sehen einfach, das Problem, worum es sich hier erhitzt, ist einfach, dass die 10 Stämme sich übergangen fühlen. Und dann sehen wir einfach aber, wenn wir ganz tief gucken und schon die Stellen davor lesen, dann sehen wir, das eigentliche Problem ist schon viel tiefer. Da gibt es viel tiefere Wurzeln. Und auch schon bei Saul gab es eine Abspaltung, da gab es immer wieder das Volk Israel und Juda und Benjamin hat er zur Seite gestellt. Und wir werden das auch noch sehen, dass... das in der nächsten Zeit auch sehen, wenn die Könige kommen, dann werden wir sehen, dass letztendlich dieser Riss, der schon war, wird immer weiter auseinandergehen und letztendlich wird es in einem Nordreich und einem Südreich enden. Ja? Also das ist hier nur eine kleine Sache, eine wichtige Sache, aber scheinbar eine kleine Sache. Und wenn wir das anschauen, was sind die Argumente von den Einzelnen? Judas sagt: Wieso regt ihr euch auf? Wir haben das Abstammungsrecht. Er ist Jude, von Juda. David ist aus dem Stamm Juda. Und das ist auch richtig so, das stimmt. Ja. Und sie sagen, David hat uns nicht bevorzugt. Ja. Die sagen einfach hier, wir haben nicht von ihm gegessen oder wir haben nicht von ihm Geschenke bekommen. David hat uns nicht bevorzugt. Und das spricht für David, dass er ein sehr fairer und gerechter König war für das ganze Volk Israel und nicht nur für sein Volk. Ja? Und die sagen einfach, wieso? David, der hat uns nicht bevorzugt. Und es kann sein, dass es eine Anspielung ist, weil Saul das gemacht hat. Wenn wir die Verse davor lesen, die Kapitel davor, dann werden wir merken, dass er seinen Stamm immer wieder ein bisschen bevorzugt hat. David hat das nicht gemacht. Ja? Und es kann sein, dass das hier eine Anspielung ist. Israel sagt aber, unser Grund ist, warum wir das eigentlich machen sollten, ist einfach, wir sind 10 Stämme, ihr seid nur 2. Ja? Also das Mehrheitsrecht nehmen sie in Anspruch. Und dann sagen die auch noch etwas und sie sagen, wir haben den König zuerst holen wollen. Und das ist auch richtig so. In der letzten Bibelstunde haben wir das betrachtet, in Kapitel 19, Vers 12, wenn wir lesen, da muss David, schickt Leute nach Juda und sagt, wollt ihr mich nicht als König zurückholen? Er musste sein eigenes Volk sozusagen auffordern, ihn zurückzuholen. Und das, was Israel hier vorwirft, ist richtig. Das stimmt so. Ja? Und wir sehen aber, dass dieser Konflikt, den wir hier beschrieben bekommen, ja, der ist sehr tief. Und wir sehen, dass dieser Konflikt wird auch ausgenutzt. Wenn wir dann in die nächsten Verse hineingehen, dann sehen wir, dass hier dieses scheinbar kleine Problem ja, ein größeres werden kann. Ja. Und wir möchten hier einfach auch eine Anwendung machen hier von diesem Text. Manchmal ist es nämlich so, dass ein Problem vielleicht da ist oder ein Streit entsteht, aber eine Sache, die viel früher liegt, viel tiefer liegt, die ist schon lange der Auslöser gewesen. Das ist jetzt nur noch der Tropfen auf dem heißen Stein. Und ich denke, ihr habt alle solche Erlebnisse gehabt, ja, wo man vielleicht irgendwie vorher, ein paar Tage vorher schon irgendwie eine kleine Auseinandersetzung hatte, man hat sie nicht bereinigt, man hat das nicht in Ordnung gebracht und dann ist irgendwie nur ein Staubkörnchen sozusagen auf der falschen Stelle und schon eskaliert es in der Ehe oder zu Hause. Ja? Und deshalb ist es gut, einfach diese Dinge zu bereinigen. Das soll uns helfen, einfach hier diese Dinge zu bereinigen. Die Bibel spricht davon, die kleinen Füchse zu fangen, die Ernte verderben. Das sind so kleine Sachen, die kommen. Und wenn die sich anhäufen, dann explodiert es. Ja, dann auf einmal sind scheinbar unwichtige Dinge, können zu einem großen Streit führen. Und das sehen wir hier und da können wir auch von lernen. Jetzt sehen wir in diese Situation hinein, ja, in Kapitel 20, die Verse 1, genau 1 und 2, lesen wir nun Folgendes, dass jemand da diese Situation sieht und seinen Vorteil sucht. Da heißt es in Kapitel 20, nun gab es dort gerade einen niederträchtigen Benjamiter namens Scheba. Er blies das Signalhorn und rief, was geht uns dieser David an? Seit wann gehört Ben-Isai zu uns? Auf, nach Hause, Männer Israels. Da liefen alle Männer Israels von David zu Scheba über. Die Männer Judas aber hielten an ihrem König fest und geleiteten ihn von dem Jordan bis nach Jerusalem. Und hier sehen wir, hier ist ein Streit zwischen Brüdern. Hier sehen wir, da ist ein Benjamiter, also einer von dem Stamm Sauls, ja, der erkennt das und sagt einfach, okay, das ist eine gute Gelegenheit, wenn die sich schon verstritten haben, dann werde ich jetzt mal gucken, ob ich einen Aufruhr gegen David machen kann, dass die Leute hinter mir, er sagt hier ganz bewusst, was geht uns dieser David an? Welchen Teil haben wir? Ist er denn von uns? Ja, das, was hier das Streitgespräch war, die Judäer sagen einfach, David gehört zu uns, er ist aus Juda. Ja? Und er nutzt das und er sagt, was geht uns dieser David an? Seit wann gehört Isai, der Vater also oder der Sohn von Isai, Ben Isai, ja, seit wann gehört er zu uns? Also wir haben ja eigentlich gar keinen Teil. Was kümmert uns David? Ist das, was er sagt. Und er sagt zu den Männern Israels, auf nach Hause, Männer Israels. Und wir sehen, diese Situation wird genutzt. Und was passiert? Die Reaktion, die sehen wir. Da liefen alle Männer Israels zu David, von David zu Scheba über. Und wir sehen einfach, es klappt. Scheba macht hier einen Aufruhr, ja, einen Aufstand gegen David. Er will selber herrschen, ja, und wir sehen auch, dass in der Beschreibung, wie der beschrieben wird, dieser Scheba, er wird als niederträchtig gesehen. Also das ist so ein Typ, der sucht, guckt einfach, wo kann ich einen Vorteil holen, was kann ich für mich rausholen am besten, ja, und er sagt hier einfach, okay, wenn die sich uneinig sind, da sind da bestimmt einige unzufrieden und dann kann ich meinen Vorteil rausholen. Und wir sehen auch, dass das Volk Israel rüberläuft, also sympathisiert mit Scheba. Ja? Und wir wissen das von der Geschichte bis jetzt, haben wir immer wieder gehört, dass Israel war immer so wankelmütig. Ja? Dann war Ish-Boschet da, dann sind sie mit ihm gegangen, ja? Weißt, dann Absaloms Aufstand, da war auch, da sind Leute mit ihm mitgegangen. Und Israel war immer so, ja, hin und her, also und nicht so ganz verlässlich. Und jetzt in diesem Streit sind die Israeliten beleidigt, ja, und dann was sagen sie einfach, okay, wenn wir hier uns nur rumstreiten, wenn wir sowieso keinen Teil von David haben, dann, ja gut, hier ist ein Scheba, der sagt einfach, kommt, lasst uns gegen ihn gehen, dann gehen sie mit ihm, ja. Und wir sehen oftmals, dass das ganz schnell sein kann, dass wir auch aus, wenn wir beleidigt sind, wenn unsere ja, Bedürfnisse oder wenn unsere Überzeugung oder irgendetwas nicht ganz passt, vielleicht ja, laufen wir dann auch anderen hinterher. Ja? Und hier können wir auch einfach sehen, dass das Volk Israel war sehr wetterwendisch gewesen. Ja? Und, aber wir sehen hier das Volk Juda, das blieb bei dem König. Das geleitete ihn dann weiter. Welche Anwendung können wir haben? Wir sollten auch aufpassen, wenn wir in unserem Stolz vielleicht gekränkt sind, wenn unsere Erwartungen nicht erfüllt sind, kann es sehr, sehr schnell sein, dass wir gegen die Leute, gegen die Geschwister um uns herum, vielleicht gegen die Gemeinde oder sogar als gegen die Gemeindeleitung gehen, weil die hat immer sowieso Schuld. Ja? Das kann sehr, sehr schnell sein, dass es aus unserem verletzt sein, irgendwie, dass wir Entscheidungen treffen, die nicht gut sind. Die sind auch nicht von Gott gewollt. Ja? Und genau das ist hier auch so, dass das Volk Israel einfach Scheba nachfolgt. Und das können wir hier lernen. Dann sehen wir aber die Reaktion, ja, die dann gleich folgen wird. Aber einen kleinen Einschub haben wir in Vers 3. In Vers 3 wird uns erzählt, was passiert, als David jetzt letztendlich in Jerusalem ankommt. Die Männer Juda haben ihn ja geleitet nach Jerusalem, dass er wieder in seine Hauptstadt kommt, dass er sein Königtum ganz einnehmen kann, ja, in seinen Palast zurückkehren kann. Und da heißt es dann in Vers 3, 20 Vers 3, so kam David in sein Haus nach Jerusalem. Dort befahl er, die 10 Nebenfrauen, die er zum Hüten des Palastes zurückgelassen hatte, in ein bewachtes Haus zu bringen. Er ließ sie gut versorgen, schlief aber nicht mehr mit ihnen. Bis zu ihrem Tod blieben sie eingeschlossen als Witwen zu Lebzeiten ihres Mannes. Und hier sehen wir einfach David, er kommt zurück, Gott hat sein Königtum ihm wieder zurückgegeben, aber er wird mit den Sünden, mit den Folgen seiner Sünden direkt konfrontiert wieder. Ja, und zwar wissen wir noch von der Strafrede Nathans, wissen wir noch, was Nathan gesagt hat, ja, dass jemand seine eigenen Frauen missbrauchen wird. Und das wird er nicht so heimlich machen, wie er das mit Bathsheba gemacht hat, sondern er wird das in der Öffentlichkeit machen und Absalom tat das. Genau dieses. Und das ist genau das, was hier passiert. Ja? Und hier sehen wir einfach, dass David seine erste Handlung ist, er kommt ja in seinen Palast, er will wieder da reinkommen und da sind ja die Frauen, die aufgepasst haben, die geschändet worden sind, die missbraucht worden sind von Absalom. Und er muss erstmal jetzt eine Entscheidung treffen. Und wir sehen einfach, dass er nimmt diese Frauen und setzt sie in ein anderes Haus und lässt es bewachen. Ja, und das hört sich auch schlecht an und wir können auch sehen, dass eigentlich diese unschuldigen Frauen müssen die Folgen für Davids Sünde eigentlich tragen. Ja, und wir sehen hier aber trotzdem all dem, dass hier heißt es aber David sorgte gut für sie. Ja, David hat sie nicht einfach irgendwie zur Seite, sondern er versorgte sie gut. Und wir können uns das vorstellen, in aller Öffentlichkeit wurden diese Frauen missbraucht. Das heißt, alle wissen davon, ja, und sie können gar nicht mehr so unter die Leute gehen. Und deswegen nimmt David sie und gibt ihnen einen Schutzraum, einen Raum, wo sie auch Heilung erleben können, wo sie einfach geschützt sind. Und er lässt sie dort bewachen. Ja? Und nur das Traurige ist natürlich, bis zu ihrem Tod blieben sie eingeschlossen, heißt es am Ende von Vers 3, als Witwen zu Lebzeiten des Mannes. Und hier sehen wir einfach, dass diese Sünde, die David damals begangen hat, eine kurze Freude mit Bathsheba, hat so anhaltende Folgen. Ja, und das müssen wir uns auch im Klaren sein, dass diese Frauen, die mussten die Konsequenzen für ihr Leben tragen. Und das ist auch in unserem Leben so. Ja, wenn wir eine Anwendung hiervon nehmen, es ist nicht immer so, dass alles gleich aufgedeckt wird oder dass immer gleich die Sünden dann Konsequenzen haben sofort. Manche haben spätere Konsequenzen, da kommen wir auch noch zu einem Text heute. Ja, aber wenn wir sehen, Sünde hat immer Konsequenzen, immer. Ja, und diese Konsequenzen haben auch oftmals fatale Einschnitte, fatale Konsequenzen für die Leute, um diese Person, die diese Sünde begeht. Ja. Wenn jemand zum Beispiel einen Ehebruch begeht und die Ehe zerbricht, die Kinder also zerrissen sind und ohne Eltern zusammen aufwachsen, dann sehen wir einfach, was für einen Schaden man angerichtet hat. Ja. Sind einfach so kleine Sachen, wo man sehen kann, einfach Sünde hat immer Konsequenzen. Und das ist das, was uns das Wort Gottes hier lehren möchte. Als David dann dieses geregelt hat, wieder in seinen Palast eingezogen ist, dann lesen wir in Vers 4 und 5, dass er sofort reagieren muss, weil dieser Aufstand von Scheba ist ja jetzt schon am Gange. Ja? Und dann sehen wir die erste Maßnahme, die David ergreift, die sehen wir in Vers 4 und 5. Und da heißt es, und der König sprach zu Amasa, ruf mir alle Männer Judas auf den dritten Tag zusammen und du sollst dann auch hier stehen. Aber Amasa ging hin, Juda zusammenzurufen, aber er blieb über die Zeit hinaus, die der König ihm bestimmt hatte. Und hier sehen wir einfach, der König David weiß, Eile ist geboten, einen Aufstand, den muss man gleich im Keim ersticken, sonst wird er zu groß. Und er reagiert sofort, er schickt seinen General sozusagen, seinen Oberbefehlshaber seines Heeres los. Wir wissen, dass Amasa hat ja Joab abgelöst, ja, weil Joab Absalom getötet hat, hat David ihn degradiert, hat ihn runtergesetzt. Ja, und Amasa war ja der Oberbefehlshaber von Absaloms Armee gewesen. Ja. Und der ist jetzt da dran und er soll jetzt innerhalb von 3 Tagen die ganze Armee mobilisieren. Das ist seine Aufgabe. Ja, und wir sehen dann hier, er ging hin, er ging weg, um Juda zusammenzurufen, heißt es hier. Ja, die Leute von Israel sind nicht dabei, sondern es ist jetzt die Juda. Aber er blieb über die Zeit hinaus, die der König ihm bestimmt hatte. Die 3 Tage waren um und Amasa war nicht da. War aus welchem Grund auch immer, wir wissen nicht, wir wissen es nicht hier, die Bibel sagt es uns auch nicht, warum er verzogen hat. Wir wissen nicht, waren die Leute nicht bereit, mit ihm mitzugehen, vertrauten sie ihm nicht genug, weil er ja früher bei den Gegnern war. Hat er sich vielleicht mit Scheba zusammengetan? David wartet diese 3 Tage ab, aber sein Oberbefehlshaber kommt nicht. Und daraufhin, weil trotzdem Eile geboten ist und er nicht mehr warten kann, ergreift David die 2. Maßnahme. Die sehen wir dann in Vers 6 und 7. Und da heißt es, da sprach David zu Abishai, nun wird uns Scheba, der Sohn Bichris, mehr Schaden tun als Absalom. Nimm du die Knechte deines Herrn und jage ihm nach, damit er nicht etwa für sich feste Städte gewinne und entreiße sie vor unseren Augen. Da zogen aus ihm nach die Männer Joabs, dazu die Kreter, die Pläter und alle Helden. Sie zogen aber aus von Jerusalem, um Scheba, den Sohn Bichris, nachzujagen. Und die 2. Maßnahme ist Spezialkommando. Ja, das ist das Spezialkommando, wird hier losgeschickt. Die besten Kämpfer, die David hat, die schickt er los, um dass sie einfach in Scheba beseitigen, damit er den Aufstand nicht weitermachen kann. David ist sich bewusst, je länger er wartet, desto größer kann die Verschwörung werden, ja, und desto größer oder länger kann nachher der Aufstand auch dauern oder auch kann viel verlustreicher sein, dieser Aufstand. Und das weiß er auch und er sendet Abishai los mit seinem Spezialkommando. Ja. Und das müssen wir uns vorstellen, diese Männer, die machen sich jetzt auf den Weg, um Scheba zu fangen, um ihn zu beseitigen. Sie wissen nicht genau, wie viele Leute haben sich Scheba angeschlossen, mit wem haben wir zu rechnen. Aber wir wissen, dass das die erfahrensten und die besten Krieger in ganz Israel waren. Ja. Und die auch nicht unbedingt Angst hatten. Und wir wissen auch eins, diese Männer waren loyal zu David die ganze Zeit und David vertraut ihnen. Mit Amasa weiß er nicht genau, was ist mit ihm, ja, und deswegen schickt er diese los. Dann sehen wir in Vers 8 bis 13 kommt es zu einer Begegnung zwischen Joab und Amasa und wir sehen dort, als sie aber bei dem großen Stein bei Gibeon waren, war Amasa vor ihnen angekommen. Joab aber trug ein Gewand und darüber ein Gürtel mit einem Dolch, der hing an seiner Hüfte in der Scheide. Und wenn dieser heraustrat, kam er hervor. Und Joab sprach zu Amasa, Friede sei mit dir, Bruder. Und Joab fasste mit seiner rechten Hand Amasa bei dem Bart, um ihn zu küssen. Und Amasa hatte nicht Acht auf den Dolch in der linken Hand Joabs. Der stach ihn damit in den Bauch, sodass seine Eingeweide auf die Erde quollen und gab ihm keinen Stich mehr und er starb. Joab aber und sein Bruder Abishai jagten Scheba, den Sohn Bichris, nach. Und es trat ein Mann von den Leuten Joabs neben ihm und rief, wer es mit Joab hält und für David ist, der folge Joab nach. Amasa aber lag in seinem Blut mitten auf der Straße. Als aber der Mann sah, dass alles Volk da stehen blieb, wälzte er Amasa von der Straße auf den Acker und warf Kleider auf ihn, weil er sah, dass jeder stehen blieb, der an ihm vorbeikam. Als er nun von der Straße weggeschafft war, folgte jedermann Joab nach, um Scheba, den Sohn Bichris, nachzujagen. Wir sehen hier, kommt es zu einer Begegnung, und zwar so in etwa 8 Kilometer nördlich von Jerusalem. Also die Krieger sind gerade erst raus. Ja, da kommt es zu einer Begegnung zwischen Amasa und Joab und den Rest. Und wir sehen, wir sehen hier nichts, dass er fragt, Amasa, warum hast du dich verspätet? Was ist der Grund? Joab hat eine eigene Rechnung mit ihm offen. Er wurde degradiert wegen Amasa. Ja, er ist nur noch zweite Geige oder dritte sogar, hat eigentlich nicht mehr viel zu sagen, obwohl alle Männer auf ihn hören, wie wir das ja sehen. Ja, und wir sehen einfach, Joab, er nimmt die Gelegenheit und fragt gar nicht, der Amasa ist ein Dorn in seinem Auge und er bringt ihn um. Er bringt ihn listig um, wie es hier heißt, mit dem versteckten Dolch, den er hat. Ja, und wir sehen auch, dass das wird einfach beschrieben, dass er sofort dann ziemlich bald tot war. Es wird in Vers 12 in anderen Übersetzungen gesagt, dass er sich noch länger wälzte. Das heißt, dass er doch noch einen Todeskampf hatte und die Männer, die er gerade zusammengerufen hatte, die kämpfen sollten, die hatte er dabei sich gehabt, die blieben stehen, weil Amasa war ja eigentlich der vom König eingesetzte Heerführer. Es war ja nicht Joab. Ja? Und diese Männer blieben stehen, weil sie das sahen. Aber dann sehen wir, dass ein Mann von Joab ganz schnell reagiert und Amasa beseitigt. Ja? Und ja, das aus dem Weg räumt sozusagen, wie Joab das schon gemacht hat, jetzt räumt er ihn wirklich aus dem Weg. Ja? Und wir sehen hier, dass Joab war einer, der, das war nicht sein erster Mord, ja, er hat Abner auch so ähnlich umgebracht, dass er einfach mit Waffengewalt einfach sich das Recht des Führers wieder genommen hatte. Ja? Und er ist total da drinnen. Er macht das mit Amasa, er bringt ihn um und wir sehen dann, er und Abishai, ja, die sind schon wieder unterwegs, die haben einen Auftrag, es ist eine Eile geboten und sie machen sich weiter auf den Weg, um Sheba zu suchen, ja, als wenn es nichts ist. Ja. Wir sehen einfach auch später, wir kommen noch dazu, wie ist die Reaktion Davids auf dieses Ereignis, dass er Amasa, dem eigentlichen Oberbefehlshaber des Heeres, getötet hat. Ja? Und wir sehen hier ein Ereignis, ja, wo einfach dieser Joab, der sehr willensstark und sehr eigenmächtig manche Dinge macht, wieder so handelt, ohne dass er das tut, was David ihm gesagt hat. Aber er tut das, was David ihn auf jeden Fall aufgetragen hat, und zwar verfolgt er Sheba. Und wir sehen dann in Versen 14 bis 22, sehen wir dann, wie sich diese Geschichte weiterentwickelt. Und da sehen wir Verse 14 bis 22, da lesen wir Folgendes. Dieser durchzog alle Stämme Israels bis nach Abel und Bet-Ma'achan. Aber nur die Bichriter hatten sich ihm angeschlossen. Als Joab und seine Soldaten Abel-Bet-Ma'achan erreicht hatten, schlossen sie Sheba darin ein und schütteten eine Angriffsrampe gegen die Stadt auf, die zuletzt bis an die Vormauer stieß. Gleichzeitig untergruben sie die Hauptmauer, um sie zum Einsturz zu bringen. Da rief eine kluge Frau aus der Stadt der Belagerer zu: Hört, hört her, hört her, sagt Joab, er soll herkommen. Ich muss mit ihm reden. Als er näher herankam, fragte die Frau: Bist du Joab? Ja, der bin ich, erwiderte er. Da sprach sie zu ihm: Bitte hör die Worte deiner Dienerin an. Ich höre, erwiderte Joab. Und sie begann: Früher pflegte man zu sagen, man fragt nur in Abel, schon ist man am Ziel. Meine Stadt gehört zu den Friedlichen und Treuen in Israel. Warum willst du diese Stadt, eine Mutter in Israel, töten? Warum willst du ein Erbstück Jahwes verschlingen? Auf keinen Fall will ich verschlingen und vernichten, erwiderte Joab. So ist die Sache nicht. Es geht nur um einen Mann aus dem Bergland von Ephraim. Er heißt Sheba und hat sich gegen den König, gegen David, erhoben. Wenn ihr ihn herausgebt, ziehe ich von der Stadt ab. Gut, sagte die Frau, man wird dir seinen Kopf über die Mauer werfen. Mit ihrer Weisheit überzeugte sie die Leute in der Stadt. Sie schlugen Scheba den Kopf ab und warfen ihn zu Joab über die Mauer. Da blies dieser das Signalhorn und seine Männer brachten die Belagerung ab. Jeder ging wieder nach Hause und Joab kehrte zum König nach Jerusalem zurück. Und hier sehen wir dieses Kommando und jetzt auch mit dem Heer zusammen, was Amasa zusammengerufen hat. Sie durchstreifen ganz Israel, heißt es dort, und sie kommen nach Abel, ja, der Stadt Abel. Und die ist ziemlich weit nördlich gewesen. Das heißt also, sie mussten alles durchkämmen, gucken, wo ist Scheba. Und sie waren unterwegs und finden heraus, ja, er ist dort in Abel, in dieser Stadt. Und wir sehen, dass Scheba sich in dieser Stadt verschanzt. Diese Stadt ist gut gesichert. Und wir sehen sofort, nachdem also Joab weiß, wo er ist und sie zu dieser Stadt hinkommen, sehen wir, dass sie gleich mit der Belagerung anfangen. Joab fragt nicht nach in der Stadt, ob da irgendetwas ist, sondern es heißt hier sofort, sie fingen an, ja, den Wall aufzuschütten und die Mauer zu untergraben. Und wir sehen hier in allen Aktionen, die wir bis jetzt gelesen haben, ist eine Eile, eine Dringlichkeit drin. Ja, immer, also dieser Joab und Abishai, wenn die einen Auftrag bekommen haben, dann waren die da hinterher. Das waren wie Terrier, die einfach wirklich das erledigen wollten. Und wir sehen einfach hier auch, sie schütten einen Wall auf, wo sie ganz viel sozusagen Erde machen und dann Steine und dann kann man über die Mauer rübergehen. Ja? Das kennt man ja, die Leute, die in Israel sind, die wissen davon, da gibt es so eine ganz bestimmte Rampe. Ja? Und das war so ganz typisch, aber die machen auch noch etwas anderes. Nicht in allen Übersetzungen steht das, ich weiß nicht, ob es in eurer Übersetzung steht, aber sie untergraben die Mauer auch. Seht ihr das bei euch? Ja, das ist nicht überall da drin, sondern da steht, sie wollen die Wände einreißen. Ja, steht bei einigen Übersetzungen. Das ist das Gleiche, das ist das Prinzip, was man angewendet hat. Ja, und dass man hat einfach untergraben die Mauer und irgendwann fällt die ja ein. Und dadurch hat man eine Lücke, wo man dann in die Stadt eingreifen kann. Ja? Und das machen die sofort. Und es ist aber noch nicht so weit, dass der Kampf beginnt. Die sind jetzt noch in der Vorbereitung, in der Belagerung und bereiten alles vor. Die möchten natürlich in die Stadt. Und da sehen wir einfach, dass auf einmal in diese Situation herein wendet sich das ganze Blatt. Es kommt zu keinem Kampf, ja, und es wird alles geregelt mit Scheba, es wird alles geregelt, ganz einfach, weil es eine kluge Frau gebraucht hat, ja, eine kluge Frau, die sucht ein Gespräch mit Joab, ein klärendes Gespräch, die sagt, warum willst du uns zerstören? Wir waren immer loyal und wir waren immer treu. Wir sind schon eine alte Stadt, die schon viel Tradition hat. Deswegen die Mutter sozusagen. Ja, wir sind schon eine ältere Stadt hier und es gibt nicht einmal, was wir irgendwie untreu waren, sondern wir waren immer treu zu Israel. Und warum möchtest du uns zerstören? Natürlich. Ich denke mal, jeder wusste, dass Scheba da ist. Warum haben sie die Mauern verriegelt? Die haben natürlich ein Heer gesehen, das da kommt. Ja? Und diese Frau sucht einfach das Gespräch. Und wir sehen hier in diesem Gespräch, wo Joab mit dieser Frau, die nicht erwähnt wird, wie sie heißt, ist es nur gesagt, dass es eine kluge Frau war, ja? Dass Joab die Zusicherung gibt, dass er keine Absicht hat, diese Stadt zu zerstören, dass er sein einziges Ziel ist, diesen Aufstand, den es gibt, den Aufrührer Scheba zu fangen, ja, mitzunehmen, ihn zu beseitigen. Ja. Joab sagt auch, dass er kein unnötiges Blut vergießen will. Ja, er will nicht diese Männer, diese Leute dort in der Stadt alle töten. Ja. Er hat genug Blut vergossen, gerade eben auf dem Weg dorthin. Ja. Die Frau sagt es immer wieder nochmal, dass dieses Abel, diese Stadt ist loyal gewesen zu Israel und das verdient es nicht, so niedergerissen zu werden. Ja? Und wir sehen einfach, Joab sagt, wenn ihr uns Scheba rausgebt, dann werden wir hier abziehen. Ja? Und wir sehen hier, dass Joab fordert nur einfach die Herausgabe von Scheba. Hier in dem Text heißt es nicht, dass er fordert, dass er getötet werden sollte. Ja? Sondern es heißt hier nur, gibt ihn heraus. Ja? Und wir sehen aber, die Bürger von Abel, die haben dann durch diese Überzeugungskunst der Frau, wie es heißt in dem Text, haben sie gesagt, okay, wir töten diesen Scheba und wir werden den Kopf über die Wand schmeißen, ja, über die Mauer schmeißen. Und wir sehen einfach, die Bürger von Abel töten Scheba. Ja, und weil sie wussten, wenn jemand sich gegen den König auflehnt, ist das eigentlich ein Todesurteil. Ja? Jemand, der eine Rebellion anfängt, der wird getötet werden müssen. Ja? Der wird nicht am Leben bleiben können. Und hier sehen wir, die Bürger erledigen eigentlich das, was Joab tun wollte oder würde normalerweise. Ja? Und wir sehen, Joab hält sein Wort. Sobald Scheba, eindeutig klar ist, Scheba ist tot, ja, bläst er das Signalhorn und wir sehen, dass die abziehen. Damit sehen wir auch, dass der Aufstand, den Scheba angezettelt hat, sofort ausgelöscht worden ist. Ja. Dieser Aufstand ist damit zu Ende. Ja, er hatte nur ein paar Leute um sich, die waren in dieser Stadt Abel, aber jetzt war der Anführer von ihnen weg. Ja, und dann heißt es ja am Ende, und jeder ging nach Hause und Joab ging nach Jerusalem. Und damit können wir sehen einfach, dass Joab und auch dieses Spezialkommando, das Heer, diesen Auftrag, den sie von David bekommen hatten, diese Rebellion so schnell wie möglich niederzubringen, haben sie ausgeführt. Und hier sehen wir einfach, dass Joab und auch Abishai einfach das getan haben, was David ihnen aufgetragen hat. Als Anwendung von diesem Text können wir natürlich sehen auch, dass es gut ist, miteinander zu sprechen, ja, und nicht nur zu streiten gleich, ja, und die Fäuste sprechen zu lassen, sondern es ist gut, ein Gespräch zu haben, ein klärendes Gespräch, wo viele oftmals Annahmen, Missverständnisse können nämlich durch ein Gespräch geklärt sein, ja. Und das soll uns einfach hier auch helfen, uns auch zu zeigen, dass wir kluge Leute sind, so klug wie diese Frau, dass wenn dort irgendwie Streit, wenn da irgendwelche dicke Luft so ein bisschen so ist, dass man das Gespräch sucht, versucht, das ganz normal mit einem Gespräch zu klären. Und das ist eine gute Anwendung, die wir für uns annehmen können, die wir auch hier rausnehmen können. Ja, dann in den Versen 23 bis 26 werden uns Davids Beamte dann auf einmal aufgezählt, ja. Und da sehen wir einfach, da heißt es dann in Vers 23 bis 26, Joab war der Oberbefehlshaber über das Heer Israels. Benaja befehligte die königliche Garde. Adoram hatte die Aufsicht über die Zwangsarbeiter. Josaphat war Kanzler. Sheva war Stadtschreiber. Zadok und Abjata waren Priester. Auch Ira aus Jair war Priester in Davids Diensten. Und wenn ihr euch daran erinnert und wenn ihr immer hier auf der Bibelstunde wart, dann wisst ihr, in dem Kapitel 8 im 2. Samuel gab es schon mal eine Auflistung von den Beamten von David. Ja? In Versen 16 und 17, da könnt ihr das sehen auch. Ja? Und da fragt man sich, warum ist das hier doppelt? Das erste Mal ist es erwähnt auf der Höhe von Davids Königtum, wo alles super läuft und wirklich die Siege kommen. Und hier auf einen Tiefpunkt, nach einem Tiefpunkt werden die Beamten nochmal erklärt, ja, oder aufgelistet. Ja, und wir können sehen einfach, das hat sich nicht viel geändert. Es sind genau die gleichen Namen, es sind nur zwei dazugekommen. Ja. Adoram, der Aufseher über die Zwangsarbeiter, und Ira, der als Priester fungierte, diese beiden Namen sind nochmal dazugekommen, aber sonst sind es die gleichen Namen. Und wir sehen auch in der Auflistung, direkt nach dem Zwischenfall mit Joab, ja, sehen wir jetzt auch, dass Wie ist die Aufzählung? Wer wird als Oberbefehlshaber des Heeres geführt? Wir sehen hier Joab. Ja? Und damit können wir sehen, dass Joab trotz seines Meuchelmordes, wie das so genannt wird in Deutsch, ja, sein Amt wieder eingenommen hat. Ja, und wir wissen nicht, warum, was David gesagt hat, das wird uns alles in der Schrift nicht gesagt. Aber vielleicht ist es so, weil er ganz konsequent das ausgeführt hat, was David gesagt hat, dass er diesen Aufruhr beendet hat. Wir wissen von Amasa, dass er verzögert hat, da hat es Schwierigkeiten gegeben, der hatte vielleicht nicht so die Erfahrung, ja, war auch nicht so, aber wir wissen es nicht genau, aber wir sehen Joab, der hat geliefert, der hat genau das getan. Ja. Vielleicht ist es auch aus Mangel von Alternativen, dass einfach niemand neben Joab bestehen kann. Ja, das ist auch manchmal so. Ja. Wir wissen es nicht, das sind nur Annahmen. Aber wir sehen hier einfach in dieser Auflistung, wird Joab wieder als Oberbefehlshaber von Davids Armee gelistet. Ja. Und kein Wort von Amasa oder ja, das wissen wir nicht genau. Aber wir sehen einfach, Joab, er war immer loyal zu David und er war auch jetzt in diesem loyal, aber er macht manchmal so seine eigenen Dinge. Und vielleicht fragen wir uns, warum werden hier die Beamten immer wieder aufgelistet? Das ist jetzt das zweite Mal. Ja? Und wir wissen in der Schrift, wenn Dinge wiederholt werden, dann sollten wir hinschauen und gucken einfach. Ja? Was ist das Wichtige daran? Ja? Und wenn wir hier so sehen, diese wiederholte Auflistung der Beamten, ich denke, für mich selber, meine Erkenntnis ist daraus, wir sehen das nicht in der Schrift, aber meine Erkenntnis ist einfach, die Wertschätzung und die Loyalität dieser Beamten sollte herausgestellt werden. Dass in allen Phasen, als es gut war mit David, waren diese Männer bei ihm. Das Tal, das sie durchschreiten mussten, all die Schwierigkeiten, wo nichts sicher mehr war, auch in dieser Zeit waren sie treu zu David. Und es soll dadurch einfach, ja, diese Leute einfach die Wertschätzung ausgedrückt werden und auch die Loyalität, ja, dass diese Beamten immer noch an Davids Seite sind. Ja, und das, denke ich mal, ist für mich eine gute Erklärung. Genau, aber vielleicht habt ihr auch eure eigenen Erklärungen, warum das so ist. Ja, aber wir haben ja noch ein paar Verse vor uns und wir haben noch das Kapitel 21, das komplette Kapitel heute noch. Ja, und da sehen wir, nachdem sich das alles geregelt hat, ja, mit Sheba, dem Aufruhr, alles ist gut. Dann sehen wir in Vers 21, Kapitel 21, Verse 1, ja, 1 bis 3, dass etwas Tragisches in dem, ja, im Königreich von David passiert. Ja, und da heißt es, während der Regierungszeit Davids gab es einmal eine schwere Hungersnot, die 3 Jahre lang dauerte. Da suchte David die Gegenwart Jahwes und Jahwes nannte ihn den Grund. Es ist wegen der Blutschuld, die auf Saul und seinem Haus lastet, weil er so viele Gibeoniter umgebracht hat. Die Gibeoniter gehörten nicht zu Israel, sondern zum Rest der Amoriter. In seinem Eifer, ja, der Amoriter im Lande. Die Israeliten hatten ihn geschworen, sie zu verschonen, aber Saul in seinem Eifer für Israel und Juda hat versucht, sie alle umzubringen. David ließ die Gibeoniter herbeirufen und fragte sie: Was soll ich für euch tun? Womit kann ich Sühne leisten, damit ihr das Erbe Jahwes segnet? Und hier ist eine neue Herausforderung für David. Wir sehen hier, es wird gesagt gehabt, eines Tages, also es wird kein bestimmter Jahr genannt, wann diese Hungersnot genau war. Ja, aber es war eine Hungersnot, die über 3 Jahre hinweg hielt. Ja, und wir müssen uns das vorstellen, wenn wir eine Hungersnot haben oder ein Land eine Hungersnot hat, okay, ein Jahr, dann denkt man auch, okay, ein schlechtes Jahr kann es mal geben. Ja, und dann hat man die Hoffnung auf das nächste Jahr, wird die Ernte besser, dann werden wir mehr Ertrag haben. Aber auch das zweite Jahr geht vorbei und die Ernte ist genauso schlecht und es ist immer noch Hungersnot. Und wir sehen, dass erst nach dem dritten Jahr, ja, da sehen wir einfach, dass David erkennt, eigentlich irgendwie ist es nicht nur einfach so, dass die Natur pausiert oder dass irgendwie einfach nur normal ist, sondern hier muss etwas mehr sein. und er fragt nach, und es heißt hier, er tut das einzig Richtige, er befragt den Herrn. Und David geht zu Gott und sagt einfach: Gott, dieses Problem ist da, ich weiß nicht jetzt, warum es da ist. Ja, und das ist etwas Schönes, was wir hier auch sehen können und das wir auch lernen können. Das ist eine Anwendung für uns, dass wenn wir merken, dass in unserem Leben Dinge da sind, die schwer werden, dann sollten wir auch, ja, wie David, uns zu Gott wenden. Wir suchen oftmals im Internet nach Lösungen oder irgendwie, aber sehr oft ist es so, dass Gott das Letzte ist, wo wir hingehen. Ja, aber hier sehen wir einfach, hier können wir von David lernen, dass er ist zu Gott gegangen. Er brauchte auch erstmal 3 Jahre, ja, weil es ihm noch nicht so komisch war, aber dann wusste er, irgendwie ist da etwas von Gott. Ja, und wir sehen auch, dass David nicht in jedem kleinen Problem einen geistlichen Grund gesehen hat. Das müssen wir auch, ja, es gibt Leute, die sagen einfach, oh, da ist dir das runtergefallen, oh, welche Sünde hast du in deinem Leben gehabt oder sowas? Nein, das ist nicht das, worüber wir hier reden. Ja? Wir sind ganz normale Menschen, wir sind fehlerhafte Menschen, Missgeschicke passieren und sonstiges. Das ist nicht alles, oh, jetzt will Gott mir etwas zeigen oder sowas. Ja? Das sind ganz normale Dinge. Aber wenn es gravierendere Dinge sind, dann sollten wir uns fragen, Gott, was willst du mir sagen? Was hast du mit dieser Situation vor? Ja, und das ist etwas, was wir hier lernen können von David. Und er sagt hier in Vers 2, sagt Gott ihm die Antwort ganz direkt. Er sagt, es ist wegen Sauls Sünde, weil er die Gibeoniter getötet hat. Ja, und 2b sagt es auch nochmal genauer. Er sagt, er hat nicht nur versucht, ein paar Leute von den Gibeonitern zu töten, sondern er hat versucht, dieses Volk eigentlich auszulöschen, komplett. Ja, er wollte es auslöschen, ja, sagt es ja auch, dass die keinen Teil mehr haben sollten, ja, und es spricht von einem Massaker, von einem Völkermord, den Saul hier begangen hat, ja. Das Interessante ist, diese Geschichte haben wir nirgendwo aufgelistet, die ist nicht im 1. Samuel, wo die Geschichte Sauls aufgeführt ist, die wird uns nur hier erstmal erklärt, ja. Das heißt also, diese Begebenheit hat stattgefunden. Ja, aber sie wird uns hier erstmal erklärt, erst ganz lange nach dem Tod von Saul selbst. Ja. Und wir sehen auch, dass David, als er das hört, er zweifelt das nicht an und sagt einfach, Gott, hat Saul das wirklich gemacht? Nein, es scheint so, dass wahrscheinlich dass das Volk das gewusst hatte, weil ein Völkermord, das bleibt nicht so einfach unentdeckt. Ja, das ist schon etwas, was die Leute wissen. Ja, und wir sehen hier einfach, dass Saul sich an den Gibeonitern vergangen hat. Aber wer sind diese Gibeoniter? Könnt ihr euch noch daran erinnern, wer die sind? Wer von euch weiß es? Wie? Ja, genau. Als das Volk Israel auszieht und dann in das neue Land einzieht, in Josua können wir das lesen, in 9, haben die sich verkleidet, haben altes Brot mitgenommen, haben alte Weinschläuche genommen und haben so getan, als wenn sie von ganz weit kommen und haben gesagt gehabt, wir wollen Frieden mit euch schließen, weil wir sehen, Gott ist mit euch. Ja? Und Josua, ohne Gott zu fragen, schließt einen Vertrag mit diesem Volk. Dabei waren das direkt die Nachbarn. Ja? Und die haben sozusagen Israel, ja, wie soll man sagen, ausgetrickst, ja, sozusagen, ja, weil Josua auch dort einen kleinen Fehler gemacht hat und nicht unbedingt Gott gefragt hat, ob dieses Volk auch eins von diesen Völkern ist, das eigentlich dann, wo sie das Land einnehmen sollten, ja. Und genau da hat Josua Versprechen gegeben, sie werden dieses Volk nicht antasten. Ja? Und wir müssen uns das jetzt vorstellen, das ist jetzt so um etwa 400 Jahre her. Vor 400 Jahren hat Josua dieses Versprechen gegeben. Die Gibeoniter wohnen immer noch in Israel und sie genießen immer noch den gleichen Schutz. Dieser Bund, dieses Versprechen, was damals geschlossen worden ist, gilt immer noch. Und hier sehen wir, Saul, 400 Jahre später, sagt einfach, boah, die stören mich. Er sagt hier, für den Eifer für Israel. Und manchmal können wir auch einen falschen Eifer haben, warum wir manche Dinge machen. Da müssen wir einfach aufpassen, dass es nicht so ein fehlgeleiteter Eifer ist wie hier, der zu Sünde und zu wirklich einem schweren Folge für das ganze Volk wird hier. Ja, aber hier sehen wir einfach, der Saul wollte die Gibeoniter ausrotten. Ja, sie wohnten mittendrin bei ihnen, die waren ein bisschen nördlich, aber die wollte er ausrotten. Und dieses war etwas, was Gott sagt hier, das war falsch. Ja, und wenn wir uns das hier anschauen, dann können wir auch ein paar Dinge einfach sehen und Prinzipien sehen. Das heißt, Gott erwartet, dass wenn wir Versprechen geben, dass wir sie auch halten. Ja, dass unsere Versprechen nicht zeitlich begrenzt sind und dass sie nicht dann ihre Wirkung verlieren. Ja? Hier sind es 400 Jahre. Ja? Gott erwartet auch, dass nicht nur wir als einzelne Person, sondern auch als Volk unsere Versprechen einhalten. Hier war es das ganze Volk Israel hat den Gibeonitern dieses Versprechen gegeben. Ja? Und wir sehen auch hier, was wir hier lernen können, ist, wenn wir Versprechen, Bünde brechen, ja, dann können die Konsequenzen nicht unbedingt gleich sofort kommen, aber die können auch zeitlich versetzt kommen. Ja. Die kommen, die Konsequenzen kommen. Ja. Wir sehen hier, Saul hat jetzt das getan. Wir wissen in etwa, wenn wir die Zeitrechnung anschauen, David war in etwa schon 30 Jahre König. Damit können wir uns vorstellen, das ist schon länger her. Aber jetzt auf einmal kam diese Hungersnot, ja, und es öffnet David die Augen, da ist etwas, wo Sünde passiert ist, wo Schuld ist von dem ganzen Volk. Ja. Und das sollte uns auch einfach helfen, auch wenn wir Versprechen geben, wenn wir einen Bund schließen, ja, wisst ihr, ein Ehebund, ja, wie lange ist der gültig, ein Ehebund? Solange die beiden leben und nicht vorher. Heutzutage wird das nicht mehr so gesagt, sondern wenn es nicht mehr passt, dann müssen wir halt, ja gut, nach Alternativen aussuchen. Nein, Gott nimmt dich bei deinem Versprechen. Ja, das können wir nicht. Wir können das vielleicht machen, wir entschuldigen uns auch vielleicht und sagen, ah, das hat nicht geklappt, aber mit dem nächsten Partner hat es besser geklappt. Diese Schuld ist da und die bleibt. Ja, die können wir nicht wegnehmen, weil es ein Bund ist und das fordert Gott auch von uns. Und wir sehen hier dann David, als er erkennt, was das Problem ist, sehen wir, wie er das versucht zu lösen. Ja, und da sehen wir in Vers 3, da sprach David zu den Gibeonitern, was soll ich für euch tun? Ja, und womit soll ich Sühne schaffen, dass ihr das Erbteil des Herrn segnet? Und wir sehen hier David, um diese Angelegenheit zu klären, kommt nicht als König da und sagt einfach, ich diktiere euch die Bedingungen, wonach wir das jetzt regeln. David kommt als Diener, als Bittsteller für das ganze Volk Israel, kommt er dorthin und sagt, was soll ich für euch tun? Ja? Das ist etwas, wo wir auch lernen können, einfach von David, dass er einfach demütig ist, obwohl er König von Israel ist. Und diese Gibeoniter ist nur eine kleine Gruppe. Das wäre keine Sache, die zu vernichten. Ja? Aber darum ging es ihnen nicht. Es ging ihnen darum, dass da Schuld aufgeladen war und diese Schuld musste bereinigt werden. Und da sehen wir einfach, dass er hier ganz demütig fragt, was soll ich euch tun? Ja, und womit soll ich Sühne schaffen, ja, damit Gott wieder segnen kann? Weil Gott den Segen zurückgehalten hat, deswegen gab es die Hungersnot. Da, wo Gott Segen zurückhält, da ist Hungersnot. Und sicherlich, David hätte die Möglichkeiten, denen alles zu geben, Geld, Gold, Land, Essen. Alles hätten sie einfach fordern können und David würde es ihnen geben. Aber wir sehen, die Antwort, die sie ihm geben, ist echt hart. Ja, und das ist ein schwieriger Text, den wir hier haben. Und da sagt es einfach, die Gibeoniter sprachen zu ihm, es ist uns nicht um Gold oder Silber zu tun bei Saul und seinem Haus, auch steht es uns nicht zu, jemanden zu töten in Israel. Er sprach, was wollt ihr dann, dass ich für euch tue? Sie erwiderten, von dem Mann, der geplant hat, uns auszurotten, der uns vernichten wollte, sodass wir in Israel keinen Platz mehr zum Leben hätten, aus diesem Nachkommenschaft liefert man uns 7 Männer aus. Wir wollen sie vor Jahwe hinrichten, und zwar in Gibea, der Heimatstadt Sauls, den erwählten Jahwes. Der König sagte, ich will sie euch geben. Und hier sehen wir, die Forderung ist, dass dieses Volk einfach sagt, wir wollen 7 Nachkommen von Saul haben, ja, die dann ausgeliefert werden, und wir werden die hinrichten. Und da müssen wir uns auch klar vorstellen, also es hört sich sehr brutal und sehr hart an. Wir müssen aber verstehen, dass wir hier noch im Alten Testament sind, wo es noch Auge um Auge, Zahn um Zahn geht. Und deshalb können wir nur umso mehr dankbar sein, dass wir in der Gnadenzeit sind. Ja, und ich bin auch dankbar, dass wir in der Gnadenzeit sind, sonst in diesen Zeiten, da hätten wir vielleicht anderes erlebt. Ja, und dass Gott uns nicht so vergilt wie hier. Ja, aber wir sehen auch, dass diese Forderung echt für uns heute grausam und hart ist, und das ist es auch. Aber wenn wir in die Zeit damals zurückgehen und wie Dinge gehandhabt worden sind, dann sehen wir, dass diese Forderung, die sie stellen, fair ist. Das heißt also, es wurden ganz viele Gibeoniter getötet, und anstatt dass genauso viele Israeliten jetzt getötet werden, sagen sie nur 7. Nur 7 von den Nachkommen Sauls. Und wir sehen, dass David sagt, ja, das ist eine faire Sache, auch wenn es ja hart und grausam ist. David sagt, ich will sie euch geben. Okay, ich gebe sie euch. Und dann heißt es auch hier, dass wir wollen sie vor Jahwe hinrichten, und zwar in Gibea, der Heimatstadt Sauls, den erwählten Jahwes. Und hier hört sich das auch sehr grausam an. Sie wollen das vor dem Herrn tun, damit Sühnung geschaffen ist. Wir wissen im Alten Testament, dass Schuld immer mit Blut bezahlt werden musste. Deswegen gibt es die ganzen Opfer. Ja, wir wissen aber natürlich auch, dass Gott auch eigentlich nicht den Tod des Menschen will. Aber wir wissen auch, dass früher war das so, wenn man einen anderen getötet hat, wurde er auch hingerichtet. Ja? Dann hat er das Gleiche erlebt. Und wir sehen einfach, dass diese Todesmethode, die dort angesprochen wird, dass sie in manchen Übersetzungen sagt, dass sie gehängt werden vor dem Herrn. Ja? Sehen wir auch in 5. Mose, das wird dort auch erwähnt. Und das ist einfach, hat damit zu tun, dass diese Leute für Sühnung, also für etwas, was geschehen ist, gezahlt haben. Ja? Und deswegen wurden sie aufgehängt. Und wir kennen das noch, der am Kreuz oder der aufgehängt ist, ja, ist zum Fluch geworden. Ja? Hier sehen wir auch, dass diese 7 Männer ja, eigentlich für den Fluch Sauls bezahlen müssen, ja? Um ganz Israel zu retten, ja, um Wiederherstellung zu geben. Ja. Und jetzt sehen wir einfach auch, dass dieses, für mich ist es so eine Wiedergutmachung aus Rache, ja. Können wir das so hier so sehen, aber es war in der damaligen Zeit, war das so, da können wir keine Beurteilung jetzt reinlegen, das wird uns hier so geschildert. Aber jetzt hat natürlich David auch ein großes Problem, wen nimmt er denn jetzt? Ja, welche 7? Nimmt er denn? Gibt es noch so viele? Ja? Und wir sehen, dass eine Person, da ist er sich ganz sicher, die wird er verschonen. Und das heißt hier, dann nahm König Saul Söhne Amois und Mephibosheths, deren Mutter Rizpa war, die Tochter Achias, und die 5 Söhne von Sauls Tochter Merab, die Frau von Adriel, dem Sohn Barishalis aus Mechola. Und hier sehen wir einfach, hier wurden andere ausgesucht, aber Mephibosheth, der am Hof Davids lebte, der Sohn Jonathans, das war einer, den er gesagt hat, den wird er verschonen, weil da hat er ein Versprechen gegeben, das er auch nicht brechen kann. Ja? Und hier sehen wir einfach, es werden 2 Söhne von Rizpa und 5 Söhne von Merab ausgewählt. Und die Rizpa war eine Nebenfrau von Saul. Ja, und die Merab war die Tochter Sauls. Könnt ihr euch noch daran erinnern an den Namen? Wisst ihr noch, was sollte David bekommen, als er Goliath erlegt hatte? Er sollte die Tochter Merab bekommen. Aber was passierte? Wir können die Geschichte ja lesen. In 1. Samuel 18 könnt ihr das nachlesen, Vers 19. Als es dann dazu kommen sollte und David sich immer wieder behaupten musste in Kämpfen, ja, wurde die Frau dem anderen gegeben, ja, den Adriel. Und hier sehen wir, diese Söhne, die diese Frau hat, werden ihr auch genommen. Ja. Und wir wissen nicht, warum David diese ausgesucht hatte. Waren keine andere da? Oder ist das Rache? Ich weiß es nicht genau. Ja. Wir können das nicht sehen hier. Aber wir wissen einfach, dass diese Söhne wurden ausgeliefert. Und wir sehen, dass sie genauso hingerichtet worden sind. Ja. Sie mussten bezahlen für das, was ihr Vater oder ihr Opa getan hatte, bezahlten sie. Aber dann sehen wir etwas, was, ja, was ein Beispiel ist oder zeigt uns in Vers 10, dass diese eine Mutter, die Rizpa, ja, was sie tut. Wir sehen, dass ganz unterschiedliche Reaktionen. Merab, die 5 Söhne abgeben musste, wird nicht mehr erwähnt, aber Rizpa sehen wir, da nahm Rizpa, breitete sie Sackleinwand, bereitete sie auf den Felsen aus und setzte sich drauf. Sie blieb dort vom Beginn der Ernte bis zum ersten Regen. Und tagsüber verscheuchte sie die Vögel und nachts hielt sie die wilden Tiere von den Leichen fern. Diese Männer, die wurden aufgehängt und die wurden dort gelassen. Ganz bewusst wurden sie nicht an dem Tag noch abgenommen und bestattet, weil sie einfach wirklich als Bestrafung sozusagen aufgehängt worden sind. Und jeder sollte das wissen. Und hier sehen wir, dass sie, diese Rizpa, die ist da und verscheucht die Tiere, damit sie nicht diese Leichen, sich an den Leichen vergehen. Und das heißt hier vom Beginn der Ernte bis zum ersten Regen. Und wisst ihr, wie lange das ist? 6 Monate. 6 Monate war die Mutter dort und verscheuchte das Ganze, die ganzen Tiere. Ja? In etwa von Mitte April bis Oktober wird das in etwa, sagt man so. Ja? Ist das so die Zeit? Ja? Und wir sehen hier aufopferungsvoll, sie hat diesen Verlust ihrer beiden Söhne erleben müssen, die ihr genommen worden sind, wegen einer Schuld ihres Mannes sozusagen. Ja? Und wir sehen hier, dass sie einfach ja, sie sich sorgt und diese unbestatteten Männer einfach wirklich sich liebevoll darum kümmert und die ganzen Tiere verjagt. Und wir sehen einfach, dass, dass dieses endet damit, dieser Vers ist, bis der erste Regen fiel. Und diese Aussage, bis der erste Regen fiel, da können wir sehen einfach, das sagt einfach aus, Gott hat wieder angefangen, Regen zu kommen zu lassen. Davor war ja Hungersnot, da ist nicht viel gewachsen, aber Gott hat wieder angefangen, den Segen kommen zu lassen. Ja, und das können wir hier sehen. Und dann sehen wir in Vers 11 bis 14, da vollendet David die Sühne. Da sehen wir, dass als er sieht, was Rizpa macht, dann geht David und holt sich die Gebeine von Saul und Jonathan aus Jabesch, weil die wurden dort zwar beerdigt, die wurden ja von der Wand genommen, ihr könnt euch noch daran erinnern, wir haben diese Geschichte schon gehabt, ja, die wurden ja von den Philistern an die Wand gehängt und die Leute von Jabesch sind hingegangen und haben die sozusagen runtergenommen und haben die bestattet. Aber sie hatten sie nicht bestattet in einem königlichen Grab und auch nicht in dem Grab der Eltern, ja, wie es gemacht worden ist, sondern die hatten die einfach irgendwo begraben, damit sie einfach die Ehre auch dem Saul gegeben hatten. Aber hier sehen wir, dass, dass David hingeht und die Gebeine von Jonathan und Saul holt und auch die Gebeine von diesen Söhnen. Und David zeigt damit an, einfach, dass er noch eine standesgemäße Beerdigung für alle macht. Einmal für Saul natürlich als König, als erwählter König von Israel, aber auch seine Söhne oder seine Kind, seine Familie, die jetzt umgekommen ist, denen gibt er einfach eine offizielle Beerdigung und ein offizielles Grab. Ja? Und das können wir in diesen nächsten Versen lesen. Wir haben die jetzt wegen der Zeit halber, lesen wir das nicht. Genau. Und dann sehen wir einfach nochmal, dass Die nächsten Verse, Verse 21, 15 bis 22, beschreiben die Helden von David auch. Ja? Und ich möchte da euch sagen, könnt ihr durchlesen, ihr werdet sehen, dass da so einige Riesen fallen müssen. Ja? Und da werden wir sehen, dass auch der Bruder von Goliath besiegt wird. Aber eins ist sehr entscheidend hier. Und zwar in Vers 15 bis 17 wird ein Wendepunkt in Davids Leben auch beschrieben. Ja? Und das überliest man manchmal ganz schnell. Wieder einmal kam es für Israel zu einer Schlacht mit den Philistern. David zog mit seinem Heer entgegen und kämpfte gegen sie. Als er vom Kampf ermüdet war, griff ihn Jishbi Benob an und wollte ihn erschlagen. Allein das Gewicht seiner Lanzenspitze aus Bronze betrug mehr als 3 Kilogramm und er trug eine neue Rüstung. Doch Abishai kam David zu Hilfe und erschlug den Philister. Damals schworen Davids Männer dem König: Du darfst nicht wieder mit uns in Kampf ziehen, denn wenn wir dich verlieren, erlischt die Leuchte Israels. Und hier sehen wir, dass David gekämpft hat, aber wir sehen einfach David, auch er wird älter. Und er kann das gar nicht mehr alles so. Er wird müde in dem Kampf. Ja? Und wir sehen, dass er einfach eine Gefahr ist. Und wir sehen, dass mit dieser Aussage, die sie sagen, du darfst nicht mehr mit uns in den Kampf ziehen, endet die Kriegerkarriere von David. Ja? Er zieht nicht mehr in den Krieg. Er ist zu alt geworden für das Schlachtfeld. Und seine Zeit als Krieger ist vorbei. Und das muss natürlich, ich weiß nicht, was mit ihm gemacht hat, ja, aber das ist schon etwas, aber wir sehen einfach, eine Ära geht hier zu Ende, die wird hier beschrieben. Ja. Und wir sehen einfach, dass David auch als Leuchte Israels hier beschrieben wird. Und das ist nicht nur damit gemeint, dass er Israel groß gemacht hat, ein Reich geschaffen hat, das es vorher nicht gegeben hat, so groß wie Israel geworden ist, ja, und so viel Macht hatte, sondern wir wissen auch, dass David geistlich eine Leuchte war. Ja. Er war ein Vorbild, wie er Dinge gemacht hat. Er war fehlerhaft, er hat Dinge gemacht, die nicht in Ordnung sind, aber er war geistlich auch ein Vorbild. Er war eine Leuchte für Israel, dass da der lebendige Gott ist, der an den er geglaubt hat. Und wir sehen das auch an seiner Haltung, wie er Dinge gemacht hat, aber auch sein tiefes Wissen über Gott, das er einfach erlangt hat durch die Beziehung, die er hatte. In die können wir ja in den Psalmen nachlesen. Ja? Und dadurch war er eine Leuchte. Er hat Gott groß gemacht und das ist etwas, was hier beschrieben wird. Und das ist so der Text. Und nachdem 3 Riesen noch gefallen sind, endet der Text für heute. Ja, und ich hoffe, dass wir alle ein bisschen wachsen durften in dem, was wir heute gelernt haben. Und der Herr segne euch und wir machen weiter.